Ich möchte euch heute Abend wieder in die fremde, andersartige und doch manchmal so ganz ähnliche Welt der ersten Christen hinein mitnehmen. Wir haben ja gestern angefangen, da hinein zu schnuppern, zu sehen, wie es diesen Menschen gegangen ist. Ich habe euch darauf hingewiesen, dass es in erster Linie die ganz einfachen Menschen gewesen war, die Träger und Verbreiter des Evangeliums gewesen sind, dass es nicht in erster Linie die Hohen und Bekannten, die Berühmten oder die Theologen gewesen waren, sondern die einfachen Menschen. Ich habe darauf hingewiesen, dass das auch in späteren Jahrhunderten der Fall gewesen war, sodass auch die Träger der weltweiten Mission im 19. Jahrhundert in erster Linie Bauern und Handwerker gewesen waren, die sich von Gott berufen ließen. Ich habe dann auch darauf hingewiesen, dass es eine Ausbreitung des christlichen Glaubens gegeben hat in diesen ersten drei Jahrhunderten, die explosionsartig gewesen war. Dass innerhalb von relativ kurzer Zeit in der damals bekannten zivilisierten Welt sich der christliche Glaube ausgebreitet hat. Und dass es das in verschiedenen Stufen stattgefunden hat und dass auch diese Stufen einer gewissen Systematik folgten. Dass man zuerst sich an die großen Städte wandte, weil da die meisten Menschen lebten und da auch viele auf einmal erreicht werden konnten. Dass dann in einer nächsten Stufe von den Städten aus die Menschen an den Verkehrswegen, an den Straßen, an den Flussläufen und am Meer erreicht worden sind. Und dass dann in einer dritten Stufe die Menschen auf dem Land, in den kleinen Dörfern erreicht worden sind und auch da Gemeinden entstanden. Und schon in diesen ersten drei Jahrhunderten gibt es auch die ersten Christen in Deutschland. Wir lesen davon, dass in verschiedenen Gemeindetreffen, sogenannten Synoden, wo man darüber sich unterhalten hat, wann sollen wir Ostern feiern, solche wichtigen Fragen, oder wie sollen wir den Gottesdienst feiern, da waren dann auch Vertreter aus verschiedenen deutschen Städten. Insbesondere waren es Städte in Süddeutschland, wo die Römer gewesen sind. Also bis zum Limes, bis nach Frankfurt hinauf. Denn da war durch die römischen Soldaten und Kaufleute kam der christliche Glaube auch nach Nordeuropa. In Frankreich war es noch früher verbreitet, in Irland und Schottland auch noch früher, weil da eben auch die römischen Soldaten noch verbreiteter gewesen waren. Also hier eine große, eine explosionsartige Ausbreitung des christlichen Glaubens in den größten Teil Europas, Nordafrikas und Kleinasiens, das heißt also von Syrien, die heutige Türkei, alles Länder, wo wir heute den Eindruck haben, das sind doch muslimische Länder, nicht? Syrien war in diesen ersten drei Jahrhunderten eine Hochburg des christlichen Glaubens gewesen, genauso die heutige Türkei. Dieses Gebiet, da wohnten wesentlich mehr Christen als in dem Germanien, also den Vorläuferstaaten des heutigen Deutschlands. Auch Nordafrika, wo wir heute Länder kennen wie Marokko, Tunesien, Algerien oder Ägypten, das waren alles christliche Gebiete. In diesen ersten drei Jahrhunderten haben wir wichtige Theologen, die aus Nordafrika kamen. Wenn wir deren Namen hören, wie beispielsweise den Namen Augustinus oder Tertullian, dann denken wir in erster Linie daran, naja, das waren doch so Europäer, die sahen doch so aus wie wir. Nein, wir müssten uns dann eher so einen Marokkaner vorstellen oder so einen Algerier, nicht? So ähnlich sahen die wahrscheinlich eher aus. Ja, manchmal gibt es ja auch so Probleme der Inkulturation bei dem Bild Jesu, nicht? Wenn wir uns Jesus vorstellen oder mal eine Kinderbibel reinschauen, dann sieht er auch aus wie ein Deutscher, nicht? Wobei er selbstverständlich nicht so ausgesehen hat. Wahrscheinlich war er schwarzhaarig, braunhäutig, nicht? Mit einem großen, wallenden, schwarzhaarigen Bart. Denn so waren die meisten Rabbinen der damaligen Zeit, sahen so aus. Also nicht ganz so, wie wir auf den meisten Gemälden ihn wahrnehmen. Aber diese ganzen Gebiete waren christlich geworden. Und nicht nur da. Häufig lest ihr in Kirchengeschichten nur diese Gebiete. Warum? Naja, weil sie uns interessieren. Weil wir von der Schulbildung gewohnt sind, dass das Römische Reich der Mittelpunkt der Welt gewesen ist. Und nachher natürlich Deutschland, ist ja klar, nicht? Und dann vergessen wir das andere, verlieren wir auf den Blick. Und vergessen manchmal, dass es schon Missionen gegeben hat, beispielsweise im 3. Jahrhundert in Äthiopien. Das heißt, da war sogar, in Äthiopien gab es früher ein Staatschristentum als im Römischen Reich, weil der äthiopische König sich gesagt hat, der christliche Glaube ist so toll, dein ganzer Staat soll christlich werden. Da gab es auch schon eine Bibelübersetzung ins Äthiopische in dieser frühen Zeit. Es gab das Königreich von Edessa im Schwarzen Meer. Dort hat der Fürst ebenfalls den christlichen Glauben angenommen, als noch im Römischen Reich die Christen verfolgt worden sind. Und hat dort eine Art Staatschristentum eingerichtet, aber nicht im negativen Sinne, wie wir es heute kennen, sondern hat einfach den christlichen Glauben als bevorzugte, als zu fördernde Religion angesehen. Wir haben dann in den Jahrhunderten danach eine Ausbreitung des christlichen Glaubens im ganzen Osten. In Indien entstehen die später sogenannten Thomaschristen, die sich zurückführen auf den Apostel Thomas, der da missioniert. Historisch wissen wir es nicht ganz genau. Wir haben wenig archäologische Ausgrabungen aus dieser Zeit. Aber aus späterer schon wissen wir, dass sehr früh in Indien Christen gewesen sind. Noch mehr in China. Als es dann eine nächste Missionswelle katholischer, jesuitischer Mönche im 16. Jahrhundert gegeben hat, dann waren die überrascht, dass sie christliche Grabsteine in China fanden. Und die kam daher, dass die Nestorianermönche, so nannten die sich, dass die in der Zeit im 4. und 5. Jahrhundert bis nach China hinein Mission betrieben und da blühende Gemeinden entstanden. Die wurden später vernichtet und unterdrückt, unter anderem durch den Buddhismus, unter anderem auch durch den sich ausbreitenden Islam. Also das heißt eben dann ab dem 8. Jahrhundert, nicht? Also durch den Islam, der sich dort dann ausgebreitet, also im 9. Jahrhundert, 8. 9. Jahrhundert sich dort ausgebreitet hat. Also wir merken, es gibt eine Verbreitung des christlichen Glaubens nicht erst durch Hudson Taylor oder die neuzeitliche Missionsbewegung, sondern diese ersten Christen haben das schon total ernst genommen. Und ich bin gerade dabei, etwas darüber zu lesen, so nebenher, wo ich dann mal etwas Zeit habe, über die Bibelübersetzung und Verbreitung. Und bin wirklich erstaunt darüber, immer wieder neu erstaunt, wie sehr die Christen sich daran gemacht haben, Bibeln zu übersetzen. Nicht erst durch die Wycliffe Bibelübersetzer, nicht erst durch Luther, der die bekannte deutsche Übersetzung anfertigte, sondern schon in diesen ersten Jahrhunderten sind in alle möglichen Sprachen. Allein gab es 4 verschiedene ägyptische Dialekte, in denen in den ersten 3 Jahrhunderten die Bibel übersetzt worden sind, weil halt in Ägypten so viele Christen lebten. Dann natürlich in Syrisch und in Aramäisch und in Latein und in Griechisch, das kennen wir ja alles, und zig andere Übersetzungen. Also auch damals wusste man schon, ganz ähnlich wie heute, wenn Menschen vom Wort Gottes angesprochen werden sollen, dann lesen sie es möglichst in ihrer eigenen Muttersprache. Also diesen Punkt, ich hoffe, der ist deutlich geworden. Es gab in den ersten 3 Jahrhunderten eine explosionsartige Ausbreitung des christlichen Glaubens im Römischen Reich und darüber hinaus. Es gab keine fest organisierte Kirche. Also auch wenn die katholische Kirche in ihren Schriften sich zurückbezieht auf Petrus und sagt, dass sie deshalb die älteste aller Kirchen ist, das ist, müsst ihr einfach sagen, das ist Werbung, das ist Sache, das ist Schrift, das machen sie in eigener Sache, sprechen sie, das entspricht aber nicht der Wahrheit. Denn eine katholische Kirche gab es damals nicht. Beziehungsweise katholisch heißt ja nichts anderes als allgemein und in dem Sinne gehören wir alle zur katholischen Kirche, ob ihr es wollt oder nicht, denn ihr gehört ja zur allgemeinen Gemeinde Jesu Christi, nicht? Also auch deshalb zur allgemeinen, also zur katholischen, wenn wir es auf Latein sagen, aber wir meinen jetzt die römisch-katholische, nicht? Es gab damals keinen Papst beispielsweise. Es gibt ja eine Papstliste, wenn ihr mal nach Rom fahrt, in Vatikan ist das ganz interessant, an der Peterskirche, da seht ihr in Marmor eingemeißelt die Namen aller Päpste von Petrus bis heute. Und natürlich mit Jahreszahlen dabei. Und dadurch soll der Eindruck erweckt werden, wir haben eine unmittelbare Beziehung zur Urgemeinde. Ich habe vor ein paar Jahren auch solch ein Blatt in die Hand bekommen. Da standen dann nebeneinander verschiedene christliche Konfessionen, die angefragt worden sind über Fragen, was sie nun glauben, wie sie den Gottesdienst führen, auch darüber, wann sie entstanden sind und wer sie gegründet hat. Und da hatten die Lutheraner geschrieben, naja, entstanden bei 1517, Luther macht seine Thesen, schlägt sie an die Schlosskirche, das ist das Gründungsdatum. Wer hat uns gegründet? Martin Luther. Und was stand da bei den Katholiken? Bei den Katholiken stand, gegründet durch Jesus Christus. Und Gründung, Pfingstfest 33 nach Christus. Das ist ein Selbstbewusstsein, ne, was dahinter steckt, muss man ja sagen. Nur wir sollten uns dadurch nicht beeindrucken lassen, das stimmt so nicht. Also Jesus hat nicht die römisch-katholische Kirche gegründet und genauso wenig war Petrus der erste Papst. Man bezieht sich ja darauf, dass Jesus sagt, du bist der Fels auf diesen Felsen, also du bist der Petrus, ne, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und das sollten wir auch nicht bezweifeln, das sagt Jesus tatsächlich zum Petrus. Aber bitte sehr, wo sagt er denn, du und deine Nachfolger in Rom? Steht da nicht, ne? So, da steht einfach, du Petrus. Und als Petrus tot war, dann war der Auftrag erledigt. Er hat die Gemeinde gegründet. Und da steht ja nicht, du gründest die römisch-katholische Kirche, sondern du gründest meine Gemeinde hier in der Welt. Und genau das hat er getan.
Und da ist nicht mehr, auch nicht weniger. Die katholische Kirche versucht manchmal mehr draus zu machen, indem sie sagt, ja, das ist der Vorläufer des Papsttums. Und manche evangelikale Christen versuchen weniger draus zu machen, sagen, ja, das ist alles nicht so gemeint, der Petrus hat auch gar keine Bedeutung, spielt alles gar keine Rolle. Das stimmt nicht. Jesus sagt, er hat eine besondere Rolle in der Urgemeinde. Aber eben nur Petrus, niemand anders. Nicht irgendwelche Nachfolger. Das merken wir auch daran, dass nämlich die Bischöfe von Rom, also das heißt die Leiter der Gemeinde in Rom, dass die in den ersten 3 Jahrhunderten gar keine besondere Autorität hatten, so wie die Päpste das heute haben. Keiner von diesen Leitern der Gemeinde ist auf die Idee gekommen, sich als Stellvertreter Christi anzusehen, sondern es waren einfach Gemeindeleiter einer großen und wichtigen Gemeinde in der Hauptstadt des römischen Weltreichs. Das war natürlich schon etwas, aber die standen von Ansehen ungefähr auf der Stufe wie die Gemeindeleiter von Alexandrien, von Jerusalem, von Antiochien. Denn auch das waren alles wichtige, große Städte und hatten große Gemeinden und vorbildliche Gemeinden. Und manchmal, wenn ihr dann lest, dass der sich Bischof nennt, dann dürft ihr nicht an die Bischöfe heute denken, die mit einer spitzen Mütze und mit goldbetreßtem Gewand und einem Siegelring, den ihr höchstens als Gläubige noch küssen dürft, so gingen die nicht umher, sondern die Bischöfe der damaligen Zeit waren ganz normale Leute. Der Bischof hat möglicherweise den ganzen Tag ist er seinem Handwerk nachgegangen, hat Tische hergestellt und am Abend hat er Gottesdienst gehalten. Also die Bischöfe der damaligen Zeit, besonders in der Anfangszeit, waren ganz normale Menschen gewesen, die dann eben Gemeindeleiter waren. Denn dieser Begriff Bischof wird auch in manchen älteren Bibelübersetzungen einfach an der Stelle eingesetzt, wo von Ältesten die Rede ist, von Gemeindeleitern die Rede ist. Das ist der Bischof oder der Presbyteros, wie das dann im Griechischen heißt, nicht? Und insofern das Wort selbst müssen wir erstmal von diesem biblischen Hintergrund verstehen. Deshalb nannten die sich Bischöfe und dann hatten sie die Begriffe Diakone. Das waren eben diejenigen, wie wir sie in der Apostelgeschichte finden, die praktische Arbeit gemacht haben, die den Witwen und Waisen geholfen haben. Und damals zeichnete sich die Gemeinde unter anderem die Gemeinde in Rom, gerade in den ersten 3 Jahrhunderten, aus durch eine ausgedehnte Sozialarbeit. Beispielsweise gab es dort, ich habe es erwähnt, die Abtreibung. Und die Gemeinde hat sich deutlich gegen Abtreibung ausgesprochen, für ihre eigenen Leute. Es war aber so, für denjenigen, der sich die Abtreibung nicht leisten konnte, das Kind, was geboren worden ist, galt im Römischen Reich noch nicht als schützenswerter Mensch. Im Grunde genommen ist diese Regelung genauso absurd wie unsere heutige Regelung, nicht? Heute kannst du ein Kind ermorden, 2 Stunden vor der Geburt, und ist kein Problem, ist kein Mensch. In dem Sinne, kein schützenswerter Mensch. Ein paar Minuten nach der Geburt ist es ein schützenswerter Mensch, und du darfst sie nicht mehr einfach ermorden. Nicht? Immer an sich eine vollkommen absurde Regelung. Natürlich sagt man, es gibt ja so eine Fristenregelung, aber diese Fristenregelung, da gibt es ja auch Ausnahmen wegen Behinderung und all so etwas, und dann darfst du ein Kind auch noch später töten. Ist ja eigentlich absurd. Und damals hatten die Römer halt eine andere absurde Regelung, denn die hatten die Abtreibung in späterer Phase nicht mehr gemacht, war ihnen zu gefährlich. Also haben sie gesagt, na gut, dann trägst du halt das Kind aus und danach wird es abgemurkst. Geht ja auch, nicht? Und jemand, der das nicht den Mut dazu hatte, wie diejenigen, die vielleicht Katzen haben, nicht? Und die nicht sterilisiert sind und die bekommen dann immer Junge, weißt du auch nicht, was du damit machen sollst. Abtreibung geht auch nicht, nicht? Also dann manche nachher halt irgendwo ins Wasserfass hinein oder sonst wie, nicht? Also irgendwie wird man sie dann los. So ähnlich hat man das damals gemacht und eine Sitte, die in Rom weit verbreitet gewesen war, ein Kind, was du nicht wolltest, das konntest du des Abends einfach auf dem Marktplatz vor dem Kapitol hinlegen. Und entweder hat es da jemand genommen, oder die wilden Hunde haben es gefressen, oder ist da verhungert, oder sonst was. Morgens spätestens kam dann die Müllabfuhr. Das war so, ging man mit Kindern um. Ein Kind galt erst als schützenswertes Wesen, wenn der Vater, der Pater Familias, das Kind als sein Kind akzeptiert und angenommen hat. Bis dahin galt das Kind als, tja, irgendwie Wesen, aber als nicht schützenswert. Und jetzt waren die Christen dafür bekannt, dass sie häufig an diese Orte gegangen sind und haben diese Findelkinder eingesammelt und großgezogen, also ihre eigenen Kinder aufgenommen. Also hier sehen wir, die haben nicht nur für ihre eigenen Leute gesorgt, sondern auch für andere. Eine andere Sache war mit den Alten. Da sind wir auch bald so weit. Eine Sterbehilfe gibt es ja schon in Teilen von Belgien, in Niederlanden. Ich habe schon davon gehört, dass es so eine Massenbewegung gibt von älteren Niederländern, die lieber in Deutschland ins Altenheim gehen als in den Niederlanden, weil es eben eine größere Zahl von Leuten gibt, die dagegen ihren Willen euthanasiert werden. Dann manchmal werden einfach die Kinder gefragt, wollen eure Eltern, wenn nicht mehr ganz ansprechbar, wollten die eigentlich sterben? Und die Kinder sagen, ja, die wollten sterben, nicht? Und dann kommt dann der Arzt mit der Spritze, sagt dir nochmal freundlich guten Tag und dann schlummerst du hinüber. Ja, ich meine, das ist jetzt etwas übertrieben, aber tatsächlich, es gibt zwischenzeitlich in den Niederlanden eine Menschenrechtsbewegung, die Fälle aufgedeckt hat von, wir würden sagen, von Tötung gegen Willen. Oder dass dann festgestellt worden sind, dass etwa 10% derjenigen, die sterben, die werden gefragt, die alten Menschen, und am selben Tag noch getötet. Also das heißt, stell dir vor, du hast mal einen Tag, wo du depressiv bist, denkst du, alles ist schlimm, deine Kinder haben dir gerade gesagt, dass sie sich scheiden lassen wollen, ach, das Leben ist schlimm, und am Ende, und dann sagst du beim Mittagessen, also gut, ich will auch sterben, und beim Kaffee trinken kommt der Arzt, und das war's, nicht? Ja, und das ist durchaus ja heute in der Diskussion, da merken wir, das ist ganz aktuell, und das war auch ganz aktuell im Römischen Reich bei den Christen. Denn damals in Rom gab es ein Sprichwort, und das Sprichwort hieß, die Alten von den Brücken. Die haben das mich so gemacht, wenn du einen alten Großvater gehabt hast, der hat Alzheimer gehabt oder so, dann bist du mit dem Arm spazieren gegangen über eine Tiberbrücke und dann, blups, oh Großvater, wo bist du hingefallen? Und dann war der weg. Ich musste sich nicht mehr um ihn kümmern. Das war eine ganz ähnliche Sache. Und die Christen waren dafür bekannt, dass sie diese Leute aufgenommen haben, dass sie sie unterstützt haben, dass sie sie versorgt haben. Und das hat natürlich die Leute zum Teil aufgeregt. Es gibt damals ein Wort von einem römischen Juristen, der sagt, die Christen seien ja besonders schlimm, weil die kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Angehörigen, sondern sogar noch um die Angehörigen der Ungläubigen. Und deshalb würden sie so viel Anhänger gewinnen. Also damals war das etwas, was sehr, sehr Aufmerksamkeit erregte. Eine andere Sache, soziale Arbeit der Christen der damaligen Zeit, man wurde nicht immer als Christ umgebracht in der Verfolgung, sondern manchmal begnügte man sich auch damit, das brachte auch mehr Geld, wenn Christen lebenslang meinetwegen in ein Kupferbergwerk versklavt worden sind. Also das gab es. Und jetzt war es so, dass immer wieder dann die Christen, die nicht gefangen waren, besuchten auch diese Christen in der Sklaverei. Und manchmal, wenn sie sahen, der war alt, der ist hinfällig, der ist krank, dann boten sich junge, starke Männer an, dem Bergwerksbesitzer, ich lasse mich für diesen armen, alten Versklaven, wenn du den freilässt. Und das war natürlich auch ein unheimliches Zeugnis. Stellt euch mal vor, du hast deine Zukunft vor dir, du bist jung und stark, und dann könntest du doch viel eher sagen, ach, der Alte da, der im Bergwerk ist, ist zwar schlimm, aber beten wir, dass er bald stirbt, dann ist er im Himmel, geht es ihm auch besser. Das wäre auch eine Variante, nicht? Aber da haben die gesagt, nein, das ist mein Bruder, ich bin bereit, für den zu arbeiten, als Sklave mein Leben hinzugeben für den. So wie Jesus es gemacht hat. Das haben sie als Vorbild genommen. Und das ist radikal, nicht? Aber es hat die Leute beeindruckt, weil das war so total unmenschlich, so total unnormal. Weil wenn sie normal sagen, ach, ich gebe auch mal eine Spende dem Roten Kreuz, das gab es damals noch nicht, aber irgendwo anders hin, ja, das wäre normal, das machen ja alle anderen Heiden auch. Aber sowas Verrücktes, was die da tun, hat kein Heide gemacht. Andere Fälle sind bekannt, als die Pest ausgebrochen ist, das gab es auch schon im Altertum, in Ägypten, in Alexandrien, dann war das eine Katastrophe. Da haben die Angehörigen der Heiden, also der normalen Menschen dort, die haben ihre eigenen Angehörigen auf die Straße geschmissen, sobald sie nur irgendwelchen Ausschlag bemerkt haben. Gepflegt hat da keiner ein, weil die wussten ja, wenn wir den pflegen, können wir es auch anstecken. Was haben die Christen gemacht? Die haben die Kranken von den Straßen eingesammelt und haben sie gepflegt und sind häufig daran gestorben. Aber das war natürlich ein durchschlagendes Zeugnis, was sie da gemacht haben. Und das war vielfach Evangelisation in der Urgemeinde. Und sie haben sich darauf berufen, was Jesus gesagt hat. Das, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wo ihr den Nackten angezogen habt, wo ihr den Gefangenen besucht habt, das ist Dienst, wie Jesus es getan hat. Darauf haben sie sich bezogen. Und haben gesagt, das nehmen wir wörtlich, das machen wir genauso. Natürlich haben sie auch vom Evangelium erzählt, ist ja vollkommen klar. Aber das gehörte für sie mit dazu. Nicht nur das Reden, sondern dieses praktische Helfen im Alltag. Die haben im Jakobusbrief gelesen. Und lesen wir da nicht im Jakobusbrief, wenn du zu deinem Bruder, der leidest und an deiner Haustür kommst, sage, sei gesegnet und gehe hinweg, dann hast du die Liebe Gottes nicht in dir. Ganz ähnlich lesen wir es im ersten Johannesbrief auch nochmal. Da steht nämlich, wenn du deinen Bruder, den du siehst, nicht liebst, also ihm nicht konkret hilfst, dann bist du ein Lügner, wenn du sagst, du liebst Gott, den du nicht siehst. Also das sind ja ganz harte Worte auch in der Bibel. Und die haben die Leute genommen und haben sie versucht, möglichst konkret umzusetzen. Manchmal vielleicht auch etwas zu radikal, würden wir heute sagen. Aber Gott hat es in seiner Zeit gebraucht. Ich möchte euch gerade, was den Punkto Abtreibung angeht, auch einmal vorlesen, so was die Christen der damaligen Zeit denn zu der Abtreibung zu sagen gehabt haben. Und zwar zwei Stellungnahmen dazu. Die eine ist hier von Athenagoras, einem Christen der ersten Jahrhunderte. Einen Moment. Da lesen wir. Athenagoras in der Bittschrift für die Christen. Die richtete sich eben an einen lokalen Herrscher, einen Prokurator, und da versucht er, den zu bitten, die Christen nicht zu verfolgen, und beschreibt, wie die Christen nun leben. Wir sagen doch, dass die Frauen, die Abtreibungsmittel anwenden, Mörderinnen sind und von Gott Rechenschaft für ihre Abtreibung ablegen müssen. Wie sollten wir dann fähig sein, Menschen umzubringen? Also das ist hier, da bekommen wir hinein, wie die Christen denken. Damals hat man Christen vorgeworfen, sie seien Menschenmörder, unter anderem. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Tja, das ist doch ganz klar. Die essen doch Menschenfleisch und trinken Menschenblut. Ja, so müssen sie doch Mörder sein. Woher haben sie es denn sonst? Vielleicht stellt ihr euch jetzt die Frage, ja, wo tun sie denn das? Ich bitte sehr die Einleitungsworte zum Abendmahl. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Und stellt euch mal vor, da ist der Nachbar, der lauscht. Was macht denn mein christlicher Nachbar da? Und dann hört er, das ist mein Fleisch, ess davon, bis ich wiederkomme. Dann denkt er, der hat einen Kannibalen daneben an. Der kennt das ja nicht so mit Abendmahl, nicht? Und so kamen solche Vorwürfe, dass die Christen Menschenfresser seien und Menschen töten würden. Und hier versucht Athenagoras zu sagen, zu erklären, bei uns ist es sogar verboten, kleine Babys zu töten oder abzutreiben, was bei euch ja erlaubt ist. Und wenn wir schon so streng sind, dass wir nicht mal die kleinen Babys töten, wäre es doch absurd anzunehmen, dass wir dann die erwachsenen Menschen töten, oder? Also so argumentiert er hier und gibt uns gleichzeitig einen Einblick, wie streng Abtreibung im Gegensatz zur damaligen Umwelt bei den Christen verboten war. Er sagt dann weiter, denn derselbe Mensch kann nicht einerseits glauben, auch das Kind im Mutterleib sei schon ein Lebewesen und liege deshalb Gott am Herzen, und andererseits das Kind, wenn es zur Welt gekommen ist, töten. Und er kann auch nicht einerseits verbieten, ein Neugeborenes auszusetzen, was ich euch eben vorhin erzählt habe, weil diejenigen, die Kinder aussetzen, nach unserer Auffassung Kindesmörder sind. Es andererseits aber, wenn es aufgezogen worden ist, umbringen. Wir sind aber gleich und konsequent in allen unseren Handlungen, denn wir dienen der Vernunft und tun ihr keine Gewalt an. Also er versucht jetzt nicht mit Bibelversen zu überzeugen, das kennen die Heiden sowieso nicht, sondern einfach mit Logik. Da sagt er, denkt doch mal nach, das geht doch gar nicht. Und wir merken gleichzeitig, dass die Christen hier eine viel strengere Vorstellung gehabt haben. Tertullian, ganz bekannter Autor der frühen Kirche, lebte so um 180 nach Christus. Der schreibt auch in seinem Apologetikum über die Abtreibung. Wir aber dürfen, weil Mord ein für alle Mal untersagt ist, auch die im Mutterleib empfangene Leibesfrucht nicht zerstören, während noch Blut für einen neuen Menschen abgezweigt wird. Es ist ein vorweggenommener Mord. Wenn man eine Geburt verhindert und es nicht ausschlaggebend, und es ist nicht ausschlaggebend, ob man einer Seele, die schon geboren ist, das Leben nimmt oder einer, die gerade geboren wird, vernichtet. Ein Mensch ist auch, wer erst künftig ein Mensch sein soll, auch sonst ist jede Frucht schon in ihrem Samen enthalten. Das versucht er auch logisch zu argumentieren. Genau dasselbe, was wir heute tun. Ein gezeugtes Kind ist ein vollwertiger Mensch. Und auch ein Ungeborenes ist ein vollwertiger Mensch. Und so wenig, wie man einen geborenen Menschen töten darf, so wenig darf man einen Ungeborenen töten. Also das zur Stellungnahme jetzt bei der Abtreibung. Wir sehen, das ist der Alltagsleben der Christen. Ich werde nachher noch ein paar mehr Details über das Alltagsleben sagen, wie das ausgesehen hat. Ich möchte zuerst allerdings diesen Teil beenden, auf den ich gestern auch noch eingegangen bin. Und das ist der Verfolgung. Ich habe euch ja gestern einen Teil gelesen, ihr habt ihn nachlesen können, den Rest davon von der Perpetua, die in Ägypten verfolgt worden ist. Ich möchte auch gleich erst noch einen zweiten vorlesen, der uns ebenfalls eindrücklich zeigt, wie solche Verfolgungen stattgefunden haben. Ich habe euch gestern schon gesagt, die Verfolgungen waren nicht kontinuierlich immer gewesen. Sie waren zeitweilig begrenzt. Es gab mehrere Verfolgungswellen und die waren meistens auch nicht über das ganze Römische Reich verteilt. Wenn solch eine Verfolgungswelle gerade losbrach, dann hatten die Christen mehrere Möglichkeiten, dafür darauf zu reagieren. Die einen Christen haben das gemacht, die sind einfach abgehauen. Das konnte man ja. Und damit hat man Jesus ja nicht verleugnet. Das ist so ähnlich, wie wir das in der Bibel ja auch finden. Ich habe gestern schon auf Priscilla und Aquila hingewiesen. Die sind einfach woanders hingezogen. Man muss sich ja nicht umbringen lassen. Und genauso haben die das getan. Das Römische Reich war groß, also zog man in andere Provinz hinein. Bitte? Genau. Oder auch als die Kinder ermordet worden sind, da haben seine Eltern ihn ja auch vor dem Tod geschützt, indem sie nach Ägypten gegangen sind. Also da sehen wir, wir müssen nicht unbedingt uns nach dem Martyrium sehen. Bringt mich um, hier bin ich. So muss es nicht unbedingt sein. Wenn wir die Möglichkeit haben, dürfen wir unser Leben auch schützen. Das war die eine Möglichkeit. Das hieß natürlich auch ein großes Opfer bringen. Das klingt für uns ganz leicht. Aber das hieß damals, möglicherweise mit großem Verlust dein Haus oder dein Hab und Gut zu verkaufen. Das hieß, eine kostspielige Reise zu unternehmen. Das hieß, wo vollkommen Neues sich anzusiedeln, wo du keinen kennst. Das heißt, ein ganz neues Geschäft aufzubauen, neue Kontakte aufzubauen. Also finanzieller Verlust, persönlicher Verlust dadurch. Und du warst dir ja nicht sicher, ob dann ein paar Jahre später an der Stelle wieder eine Verfolgung ausbricht und du wieder gehen musst. Also es ist nicht ganz so leicht, wie wir uns heute vorstellen. Und Reisen war ja auch nicht ganz so leicht, dass du dich einfach ins Flugzeug setzen konntest und dann woanders wieder aussteigen konntest. Aber immerhin, das war eine Möglichkeit. Andere Christen haben sich während kurzer Verfolgungswellen versteckt. Es gab auch manchmal Nachbarn, die zwar selbst keine Christen waren, mit denen du gut befreundet warst, die haben sich eine Zeit lang versteckt. Oder wir wissen das ja von den Katakomben. In Rom beispielsweise, den Grabgängen, unterirdischen Grabgängen, wo man die Toten beerdigt hat, da trauten sich die Römer normalerweise nur bei Beerdigung mit viel Licht rein. Aber wenn das irgendwie so schummrig war, genauso wie heute, jemand eben bei Mitternacht nicht unbedingt über den Friedhof geht. So ähnlich waren die Römer da nicht rein. Und das war halt in den Städten, in den Italien, wo es das gab, da haben sich dann die Christen zurückgezogen, manchmal über Wochen, über Monate hinweg, haben versucht natürlich Nahrungsmittel hineinzunehmen, in der Nacht irgendwo welche zu besorgen oder wurden da versorgt. Sie haben ganze Kapellen da erstellt, um Gottesdienste zu feiern. Die kann man heute noch in der Nähe von Rom anschauen. Haben dann also da so Bilder von dem Tod Jesu und Jesus als den guten Hirten an die Wand gemalt und dann da unterirdisch gesungen. Das war auch nicht leicht, denn die hatten ja keine elektrischen Lampen. Stellt euch mal vor, Tag ein, Tag aus, in den feuchten Katakomben unter der Erde. Du siehst nichts, du hörst überall nur Geräusche, du hast deine kleinen Kinder, musst dich ständig zur Ruhe mahnen, du weißt nicht, wie lange die Verfolgung noch geht oder ob doch mal ein Soldat da unten hineinkommt oder ob plötzlich irgendwelche Leute kommen, dann hörst du sie, die wollen jemanden beerdigen und schnell musst du dich zurückziehen irgendwo hin und verstecken. Auch das war nicht leicht, aber es war eine Möglichkeit zu überleben. Es gab dann auch die Christen, die haben verleugnet. Das waren halt Christen, die sich gesagt haben, ich kann nicht sterben, das geht nicht, ich habe Angst oder ich habe Verantwortung für meine Kinder, wer wird meine Kinder erziehen, wenn ich sterbe? Und die haben verleugnet. Häufig waren es Christen, die am Ende der Verfolgungswelle gesagt haben, ich will wieder in die Gemeinde hinein. Und die es bereut haben, weil sie eigentlich nie innerlich vollkommen abgefallen sind, sondern nur äußerlich abgeschworen haben, um zu überleben, aber sie sind innerlich Christen geblieben. Übrigens, das, was man verlangt hat, war meistens, sie wurden gefragt, bist du Christ? Dann mussten sie abschwören, nein, ich bin jetzt nicht mehr Christ. Und dann mussten sie ein Opfer vor dem Standbild des Kaisers geben. Das heißt, ein bisschen Weihrauch in so eine glühende Pfanne reinwerfen. Das war alles. Und wenn man das gemacht hatte, dann konnte man frei weiterleben. Und das haben manche Christen gemacht. Es gab dann allerdings auch Christen, die haben sozusagen Umweg gemacht. Die haben gesagt, die schwerste Sünde ist es, Jesus zu verleugnen durch so ein Opfer. Denn Jesus sagt ja auch, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also tue ich das nicht. Aber dann haben sie gesagt, naja, die geringere Sünde ist es, Bestechungsgeld zu bezahlen. Und die haben einfach den Richter bestochen. Das war nur für die Reicheren. Das heißt, du bestochen, dann hat er gesagt, okay, abgehakt, zack, der hat auch geopfert, obwohl du es gar nicht getan hast. Und dann bist du hinterher frei gewesen. Ist natürlich auch nicht ganz so koscher, würden wir sagen, aber immerhin, man hat überlebt dadurch. Und es gab in späteren Verfolgungen sogenannte Libelli, nannten die sich. Damals hatten die Römer auch eine ausgefeilte Bürokratie, das haben die Deutschen hinterher übernommen von den Römern. Und dann hatte jeder, musste so einen Schein bei sich tragen, so wie ein Ausweispapier. Hier sind auch in dem Buch, wenn ihr nachlesen wollt, sind welche dabei. Und das musste dann unterschreiben, mehrere Zeugen mussten unterschreiben, ja, ich habe gesehen, dass XY, das wurde dann eingetragen, hat vor dem Standbild des Kaisers geopfert. Und dann haben manche eben bei einem Fälscher solche Scheine, dann Christen haben den gekauft, nicht? Dann wurde er halt gefälscht. Und naja, wenn man es nicht gemerkt hat, wurden sie dadurch auch, wurden nicht verfolgt. Aber naja, so ganz in Ordnung ist das ja auch nicht. Wobei, wenn wir mal in uns hineinhören, ich weiß ja nicht, welche Variante ihr gewählt hättet. Ich weiß nicht mal, welche ich gewählt hätte dabei. Aber die Verfolgungswellen waren schon sehr radikal und gerade die letzten, so um das Jahr 300 herum, die waren dann auch flächendeckend im ganzen Römischen Reich. Da hat man sogar systematisch ist man vorgegangen, indem man erst einmal die Armee, alle Christen umgebracht hat, die da drin waren, damit man eine rein heidnische Armee hatte. Als nächstes hat man die führenden Christen festgesetzt, also das heißt die Gemeindeleiter, und hat sie gezwungen oder eingekerkert. Denn man hat gedacht, eine hirtenlose Gemeinde, die wird schon schnell aufgeben, die werden nicht lange dabei bleiben. Dann hat man alle Bibelhandschriften eingesammelt und verbreitet. abgebrannt, weil man gesagt hat, dann fehlt ihnen auch da die Grundlage, hat alle Kirchen zerstört, die es gab, damit sie keine Versammlungsorte mehr gehabt haben. Aber seltsamerweise, dieser gut ausgetüftelte Plan hat nicht geklappt. Christen sind trotzdem dabei geblieben. Und das führte dann eben auch dazu, dass diese letzte Verfolgungswelle eben auch nicht zu dem Ziel führte, obwohl sie jahrelang wütete im Römischen Reich. Und die Christen natürlich umso froher waren, Gott danken, als dann Konstantin der Große kam und das Christentum legalisiert hatte. Das hat sie als Antwort Gottes auf ihr Leiden erfahren. Also diese Verfolgung. Und die Verfolgung im Römischen Reich war ja nicht nur durch den römischen Staat. Das ist ja der römische Staat, der hier verfolgt, der die militärische Macht hat. Sondern, wenn ihr mal ein bisschen nachdenkt, überlegt, von wem wurden denn die Christen in der damaligen Zeit wohl noch verfolgt? Ja, das lesen wir in der Apostelgeschichte schon. Und das war in späterer Zeit nicht anders. Was haben die Juden denn gegen die Christen? Bitte? Genau, sie sind davon ausgegangen, dass sie in die Bibel geklaut haben, denn die haben das Alte Testament für sich in Anspruch genommen. Gerade die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, ist so stark christliche Bibel geworden im ersten Jahrhundert, dass sie dann von Juden praktisch nicht mehr benutzt worden ist, dass sie eine neue Übersetzung angefertigt haben. Also hier war eine starke Konkurrenz. Zweitens hatten sie ein Problem damit, sie galten als drittes Geschlecht. Also sie hatten eine besondere Stellung im Römischen Reich. Und sie hatten Angst, dass sie diese besondere Stellung verlieren würden, weil die Christen sich so seltsam aufgeführt haben. Und da viele ersten Christen waren ja auch tatsächlich Juden, also waren Judenchristen, wie eben Paulus und Petrus und all die anderen, deshalb wurden sie vom römischen Staat erstmal als jüdische Sekte angesehen. Und jetzt wollten sie deutlich machen, mit denen haben wir nichts zu tun und haben sie dann noch zusätzlich verfolgt. Darüber hinaus haben sie natürlich verfolgt, weil sie davon ausgegangen sind, die verführen die Juden zum Abfall. Nicht? Und das haben sie auch getan. Wir sehen Paulus' Strategie, er kommt in eine Stadt, erstmal in die Synagoge, gepredigt, bis man ihn rausgeworfen hat. Und so waren häufig eine der ersten Christen in einer Stadt, waren Juden gewesen. Und deshalb wurden sie verfolgt. Und da merken wir, es ist ein richtiger Hass, der von Seiten der Juden auf die Christen ist. Also die schüren das mit. Dann gibt es als nächstes die Anhänger der heidnischen Religion. Denn für die ist es ja Konkurrenz. Das finden wir auch schon in der Bibel. Denken wir an Demetrius, den Silberschmied, nicht? Was ist bei dem? Es geht einfach ums Geschäft. Und da hört die Liebe auf, nicht? Wenn man nach Ephesus kommt, wir wollen doch unser Geld verdienen. Und jetzt kommen die her und sagen, die kleinen Artemis-Figuren, die braucht man nicht mehr. Ja, wovon soll ich denn bitte erleben? Ja, die katholische Kirche hat das hinterher gesagt, na gut, stell keine Artemis-Figuren her, nehmen wir gleich Marienfiguren, nicht? Alles klar, hast du auch noch deinen Job. Das kam dann allerdings erst im Mittelalter, das gab es damals noch nicht. Also erstmal musste er seinen Job abgeben und dann sein Ur-Ur-Ur-Urenkel, der hat dann wieder Reliquien hergestellt, nicht? Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich dann ein Hass darauf. Ein Hass auf die Christen, die die ganzen Tempel betrieben. Stellt euch vor, ihr seid vollzeitiger Priester in so einem Tempel. Und dann kommen plötzlich die Christen und sagen, Tempel braucht man nicht mehr, Gott ist unsichtbar und diese Götterfiguren sind alle nix. Ja, da würdest du erstmal Aggressionen bekommen, nicht? Das ist doch mein Lebenswerk. Da hängt meine ganze Existenz daran. Und dann haben die natürlich auch richtig gestänkert gegen die Christen, nicht? Also ist klar. Dann hatten sie auch noch Gegner unter den Philosophen. Die Philosophen haben so ein bisschen gelächelt über die römische Glauben, über die Götterwelt. Die haben gesagt, das gibt's doch alles nicht, Götter sind ja nicht so. Aber die haben sich sehr viel auf ihren Verstand eingebildet. Und dann kamen die Christen und haben gesagt, die Weisheit der Menschen ist Torheit bei Gott. Das hat sie natürlich auch geärgert. Was, du hergelaufener Bauer, du wirst mir sagen, was hier wahr ist? Ich habe hier studiert, ich bin Philosoph. Und die hat das richtig geärgert. Und wir lesen ja auch dann im Römerbrief, im ersten Korintherbrief, dass eben das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das sind genau diese Leute mit angesprochen, diese Feinde christlichen Glaubens, die sich sehr viel einbilden auf ihren Verstand, auf ihre Erkenntnis, weil sie meinen, dass sie dadurch über eine Elite sind, über der Gesellschaft. Übrigens, all diese Gruppen, wenn ihr mal nachvollzieht, sind bis heute Feinde des christlichen Glaubens geblieben. Das gibt es bis heute auch noch. Gerade wenn ihr mal an der Universität seid, die besonders Intellektuellen, die lächeln über die dummen Christen, die da solche Sachen glauben, diese Intellektuellen, die wissen doch, dass das alles nicht stimmt, alles nur Fantasieprodukte sind. Geht mal an die Universitäten, wenn ihr dann Philosophiestudenten, Theologiestudenten selbst trefft, nicht, die sagen sowas auch. Und natürlich sowieso Soziologie und Psychologie, die können euch dann erklären, dass ihr unter einer kollektiven Psychose leidet, wenn ihr Christen seid. Ja, solche Sachen sind das. Ich hatte mit jemandem gesprochen hier in der Freizeit, der mir gesagt hat, dass in der Psychiatrie, da wo er arbeitet, dass da Christen, die eingeliefert werden, die bekommen gleich schon ein Vermerk, eben religiöse Wahnvorstellungen. Nicht? Weil sie ja beten und denken, da ist jetzt ein Gott und der hört hinzu und so etwas. Das ist bis heute nicht anders. Und heute sind natürlich auch die Vertreter anderer Religionen Feinde von uns als Christen. Denken wir an diesen Hass, den es von Muslimen gibt. Ich schreibe mich im Internet gerade mit jemandem, der so ein bisschen pro-Islam ist. Der hat mir gerade heute ein E-Mail geschrieben von seiner Internetseite, wo dann ein Muslim schreibt, wie böse die Christen sind und dass Jesus die Christen aufgefordert hätte, alle Andersgläubigen umzubringen und so etwas. Das ist natürlich total absurd. Aber da fordert er auch dazu auf, dass die Christen noch umkehren müssten, weil sie die Bibel verfälscht hätten und doch jetzt Muslime werden müssten. Das werden wir in Deutschland noch erleben. Es ist schon so, dass es zwischenzeitlich Traktate gibt, nicht von christlicher Seite aus, sondern muslimische Traktate, die Christen zur Umkehr zum Islam aufrufen. Ich habe selbst solche Schriften, ich kenne Gemeinden, die solche Sachen zugeschickt bekommen haben. Das ist in der Zukunft noch vermehrt zu erwarten. Also genau dieselben Stellen. Auch der Staat wendet sich immer stärker gegen Christen. Denken wir nur mal solche Sachen, also wie hieß das hier, Kraft durch Leben oder irgendwie so, diese Aktion mit dem Buch, da sollte im Fernsehen vorgeworben werden und was war dann gleich? Fernsehverbot. Nein, religiöse Werbung im Fernsehen geht nicht. Wir hatten hier vor ein paar Jahren eine Lehrerin aus der Schweiz, die hat ein Disziplinarverfahren bekommen, weil sie ihren Schülern von Jesus erzählt hat. Also der Staat, in dem wir leben, der ist ja nicht religionsneutral. Sondern er hat eine atheistische Philosophie und deshalb, Religion darf so im kleinen privaten Reservat, da darf sie sein, solange sie nicht gefährlich wird. Wenn die Religion aber einen Anspruch erhebt, das gesamte Leben der Menschen zu bestimmen, also dann wird sie eingeschränkt und abgeurteilt. Denken wir auch an dieses Diskriminierungsgesetz und solche Sachen, nicht? Die alle in eine ähnliche Richtung hineinwirken. Ich will euch jetzt nicht in Angst hineinscheuchen, ich will nur sagen, wir leben in einer Zeit, die nicht so total weit entfernt ist von der der ersten Christen. Wir haben natürlich lange nicht diese Verfolgung wie zur Zeit der ersten Christen, zumindest nicht in Deutschland, aber zumindest haben wir so ähnliche Gegnerschaft. Also wir haben gesehen, die Juden, das ist bei uns heute in Deutschland nicht so relevant, weil es nicht so viele Juden gibt, in Israel schon, in Israel gibt es orthodoxe Juden, die brennen Kirchen ab, nicht? Das gibt es auch da, ist also auch gar keine Seltenheit. Oder ich habe da selbst gesehen, einen Steckbrief, den es gegeben hat, von einem christlichen Missionar, von orthodoxen Juden aufgezählt. Also wo aufgerufen worden ist, dem die Scheiben einzuschlagen, den fertig zu machen, sowas, gibt es also auch. Nicht? Ich will damit nicht jetzt irgendwelche antisemitischen Gefühle bei euch schüren, ich will nur sagen, auch da ist eine Gegnerschaft durchaus. Nicht? Also da sehen wir jetzt bei den ersten Christen Judentum, Heidentum, dann sehen wir die Philosophen, die Gelehrten, dann sehen wir den Staat, der sich dagegen richtet. Das sind so die Gegner. Mit denen müssen sie sich auseinandersetzen. Und auf der einen Seite werden sie umgebracht, auf der anderen Seite werden sie angegriffen von denen und dann schreiben sie Verteidigungsschriften, in denen mögliche Missverständnisse und Vorwürfe, die kursierten, aufgenommen worden sind und widerlegt worden sind. Einer ist der des Kindermordes oder des Menschenmordes. Einen anderen habe ich gestern erklärt, nämlich des allgemeinen Menschenhasses, den man ihnen vorgeworfen hat, weil sie gepredigt haben von der ewigen Verdammnis. Und da hat man gesagt, ja, die hassen ja alle Menschen, die wollen, dass alle Menschen in die Hölle kommen. Dann hat man ihnen unter anderem Atheismus vorgeworfen. Sie wurden verurteilt wegen Atheismus. Schon absurd, nicht? Könnt ihr euch vorstellen, warum die Christen wohl wegen Atheismus angeklagt worden sind? Nein, nicht direkt. Wäre eine Möglichkeit, aber das hat man denn ihnen deshalb nicht vorgeworfen. Das war ein anderer Grund. Ja, noch mehr. Sie haben nämlich von der Bibel gesagt, Gott ist Geist. Also das heißt, Gott ist unsichtbar. Und für einen Römer und einen Griechen konntest du alles sagen. Du konntest meinetwegen die Isis aus Ägypten anbeten oder du konntest einen hinduistischen Gott anbeten, kannte man auch. Oder die breite Palette der griechischen, der römischen Gottheiten, der Mysterienkulte, das war alles in Ordnung. Aber wenn du sagst, ein Gott, den man nicht sehen kann, den man nicht anfassen kann, der eigentlich ja gar nicht existiert, Geist, was ist denn das schon? Also da hat man gesagt, das sind Atheisten. Und deshalb wurden sie auch angegriffen. Das hat man natürlich dann auch versucht zu widerlegen. Sie wurden dann unter anderem angegriffen auch wegen Inzest. Könnt ihr euch vorstellen, weshalb? Genau, die heiraten doch Brüder und Schwestern. Nicht? Also das ist Inzest, schlimm. Da kommt einer und sagt, ich heirate meine Schwester XY. Ja, der Heide wusste ja nicht unbedingt, dass Brüder und Schwestern im übertragenen Sinn gemeint war. Und dann wurden sie angeklagt vom Inzest. Und so gab es viele solcher Vorwürfe, die Christen dann versuchten zu entkräften. Oder eine andere Sache, da geht Tertullian dann darauf ein, dann wurde ihm vorgeworfen, seitdem es die Christen gibt, gibt es mit dem Römischen Reich bergab. Da haben sie darauf hingewiesen, hier eine Schlacht verloren, da gab es ein Erdbeben, da gab es eine Überschwemmung, daran sind die Christen, sind dafür verantwortlich. Ganz ähnliche Vorwürfe, die später die katholische Kirche gegen die Juden erhoben hat. Da wurde ja auch gesagt, hier ist die Pest ausgebrochen, ach zack, die Juden sind verantwortlich. Da sind die Kühe gestorben, zack, die Juden sind verantwortlich. So ähnlich hat man es mit den Christen gemacht in den ersten 3 Jahrhunderten. Ja, was kann man denn darauf antworten? Also ich kann es euch sagen, was Tertullian darauf antwortet. Der Mann ist wirklich sehr klug. Also das ist wirklich brillant zu lesen, wie er das geschrieben hat. Gerade seine apologetische Verteidigung des christlichen Glaubens. Davon könnt ihr lernen, bis heute den christlichen Glauben zu verteidigen. Er argumentiert hier nämlich jetzt rein logisch. Da sagt er nämlich zum ersten Mal, also wenn eure Götter so mächtig wären, ja, dann würden sie doch uns Christen alle schon umkommen lassen. Warum sind sie dann denn so schwach, dass sie diese Unglücke nicht verhindern können? Also erstmal müssen wir jetzt sagen, wenn eure Götter wirklich so mächtig sind, müssten wir als Christen darunter leiden, unter diesen Problemen, und nicht ihr als Heiden. Ihr müsst ja geschützt werden, sonst sind eure Götter zu schwach. Erstes Argument. Zweites Argument, da sagt er, wir wissen von unseren Geschichtsschreibern ja auch schon von Katastrophen und verlorenen Kriegen, bevor die Christen aufgetaucht sind. Ja, wer war denn dann dafür verantwortlich? Damals gab es ja nur euch als Heiden. Und dann zieht er den logischen Schluss und sagt, aha, also wenn diese Sachen Strafen von Göttern sind, dann ist es eine Strafe des wahren Gottes, der euch aufgrund eurer Ungläubigkeit straft. Und das hat er getan schon bevor wir als Christen kamen und tut er jetzt, weil ihr immer noch nicht umgekehrt seid. Das war natürlich richtig hart, das war mutig, nicht? Aber logisch ja durchaus konsequent. Denn wenn ich eine kontinuierliche Kette von Misserfolgen habe, ja, dann kann die ja nicht dadurch begründet werden, dass erst viel später die Christen auftauchen. Ne? Da muss sie vorher schon eine Ursache haben, wenn man schon so denkt. Also so hatten sie sich dann eben dabei verteidigt. Und da musste man wirklich gut nachdenken, da musste man argumentieren, dass sie es auch verstehen. Natürlich auch Bibelverse nennen. Die meisten der Christen damals konnten ja schreiben und lesen. Denn im Römischen Reich war man im Gegensatz zum damaligen Germanien hochgebildet. Und es gab auch damals viele Bibelhandschriften, manche, die man auch bis heute noch gefunden hat. Eine Gruppe, mit der man sich auch sehr stark auseinandergesetzt hat, waren die sogenannten Gnostiker. Ich habe die schon in meinem Vortrag über das Sakrileg kurz erwähnt, weil die auch da im Hintergrund stehen. Ich möchte die hier nochmal erwähnen, weil nämlich auch mit diesen Gnostikern haben wir bis heute zu tun. Die Gnostiker gehören mit zu der Gruppe andere Religionen und griffen das Christentum an. Allerdings waren die Gnostiker klug. Die haben nämlich nicht gegen die Christen polemisiert. Die sind in die christlichen Gemeinden eingegangen und haben gesagt, wir sind auch Christen. Wir glauben auch an Jesus Christus. Aber ihr seid erst auf einer niedrigeren Stufe der Erkenntnis. Wir zeigen euch das geheime Wissen über Jesus Christus, was er nur seiner Elite beigebracht hat. Und das stand dann zum Beispiel in diesen apokryphen Evangelien, die heute überall kursieren. Die sind abgefasst worden von diesen Gnostikern. Das Wort Gnosis aus dem Griechischen meint so viel wie Erkenntnis, wie Weisheit und Wissen und ist ein zentraler Begriff in dieser religiösen Gruppierung. Die Gnostiker gab es auch in den anderen Religionen, also nicht nur im Christentum. Die hatten ein ganz ähnliches Konzept und hatten versucht, so wie ein Krebs, alles zu durch, also Krebs meine ich als eine Krankheit, alles zu durchdringen und dann alles zu vereinen. Weil letztendlich kam es ihnen gar nicht auf Jesus Christus an. Jesus Christus ist bei ihnen eben nicht Gott, wie wir das sehen. Die Gnostiker hatten ja das Konzept, ich hatte es schon kurz vorgestellt vorgestern, gestern war es gewesen, das Konzept vorgestellt. Also es gibt 2 Götter, Dualismus war für sie ganz wichtig. Und es gibt den bösen Gott, der die Materie geschaffen hat, den Schöpfergott des Alten Testaments, hatten sie gesagt. Und den guten Gott, das ist Jesus Christus, den Lichtgott, den reinen Geistgott. Und deshalb haben sie auch gesagt, der Weg zur Erlösung, den musst du selbst gehen. Und den gehst du durch geheimes Wissen. Also wenn du dieses geheime Wissen über deine eigentliche Geschichte hast, über deine Herkunft, über dein Geist, der in dir ist, der sich weiterentwickeln muss. Und wenn du den weiterentwickelst, dann wirst du errettet. Also eine Art Selbsterlösung. Und Jesus hat zu deiner Erlösung nichts beigetragen. Er ist nur der große Meister. Er ist das Vorbild. Er ist derjenige, nach dem wir uns orientieren sollen. Und genau dieselben Lehren findet ihr heute in der Esoterik. Die findet ihr zum Beispiel bei den Anthroposophen. Die sagen nämlich genau dasselbe. Die sagen bei Rudolf Steiner, Jesus sei nur ein Geist. Nicht? Also Jesus sei der Mensch, Leib, das sei egal, aber der Christusgeist, das sei dieser Lichtgott. Und du müsstest diesem Christusgeist ähnlich werden, dann wirst du errettet. Genau dasselbe. Genau dasselbe findest du auch bei anderen Esoterikern in unserer heutigen Zeit. Da gibt es zum Beispiel den Darüber hatte ich einen Artikel geschrieben, einen bekannten Autor in der Esoterik in Amerika, der auch übersetzt ist, der hat diese Bücher Gespräche mit Gott geschrieben. Walsh heißt der, Neil Donald Walsh, ist zu Hunderttausenden in Deutschland verbreitet und der schreibt dann genau das Gleiche. Du musst diesen Christusgeist in dir entwickeln. Also genau, was die Gnostiker damals gesagt haben. Und reden genauso von, die Materie ist schlecht. Und dann gibt es da noch Regeln dafür, was du essen musst, Nahrung, die besonders ökologisch ist, die, wo die Naturenergie drin ist. Das ist auch vielfach in den alternativen Heilmethoden, wo man dann überall wabert um uns herum, solche Energien, die dann gechannelt werden können im Tai Chi zum Beispiel oder solchen Sachen und dann auf Menschen übertragen werden können in alternativen Heilmethoden. Und die können wir uns aneignen. Das sind all diese Ideen. Materie ist irdisch, ist schlecht. Der Geist ist das eigentlich und den müssen wir uns zu Nutzen machen, dem müssen wir uns ausliefern. Das ist die Idee der Gnostiker gewesen in der damaligen Zeit. Und diese Gnostiker haben gesagt, dahin muss man kommen. Wie kann man dahin kommen? Erstmal, du musst die Geheimschriften lesen und du musst dein Leben auch verändern. Was kannst du tun? Um den Körper zu verachten und den Geist zu entwickeln, gibt es zwei Wege. Und die gab es bei den Gnostikern auch. Der eine Weg war der des Libertinismus. Die haben dann gesagt, dann mach doch mit deinem Körper alles, was du willst. Denn der Körper ist nichts, also kannst du damit tun, was du willst. Das schadet deiner Seele auch nicht. So einen hatte ich getroffen, als ich während des Studiums in einem noblen Hotel als Nachtportier gearbeitet habe. Da war ein Nachtportier-Kollege, der war Anthroposoph, der hat dann auch gesagt, das macht eigentlich gar nichts, ob ich saufe, ob ich da rauche, spielt alles keine Rolle, weil der Körper, der ist sowieso unwichtig. Meine Seele muss ich entwickeln. Der hat gesagt, meine Astralseele. Nicht? Dann hat er mir irgendwann nochmal gesagt, dass er meine Astralseele, die sei ganz gut entwickelt und so. Und ob ich denn jetzt nicht auch so Anthroposoph werden würde, weil ich doch schon auf dem Weg der höheren Erkenntnis sei und solche Sachen. Nicht? Aber das war so der eine Weg. Also mach, was du willst, denn der Seele ist es egal. Das betrifft nur den Körper. Und dann gibt es die anderen, die sind dann eher asketisch, die sagen, weil der Körper nichts wert ist, deshalb kümmere dich auch nicht um den Körper. Am besten nichts mehr essen, nicht mehr heiraten, Sexualität sowieso nicht, Genuss an Musik oder sonst was braucht man auch nicht, der Körper ist nichts. Das sehen wir hinterher in der Tradition der Askese der Mönche im Mittelalter. Die haben das so mit aufgenommen. Und das finden wir bis heute noch genauso. Wir finden die einen, die dann sagen, geistliche Entwicklung wichtig, alles andere ist egal, und die dann sagen, oh, ich verzichte auf alles Materielle, Materielle ist schlecht. Also hier auch ganz ähnlich. Das war ist dann bezüglich der Ethik. Und da setzen sich die Christen mit auseinander, weil das natürlich gefährlich war. Das war keine Gefeind von außen, sondern das war einer von innen. Die haben gesagt, wir sind die besseren Christen. Und da könnt ihr auch hinkommen. Und das verführt natürlich, gerade Leute, die dann die Bibel nicht gut kennen. Und wo dann sogar Aussprüche Jesu genannt worden sind, die natürlich nie von Jesus kamen, die man erfunden hatte, aber die in ähnliche Richtung hineingingen. Und dann setzte man sich damit auseinander, berief sich insbesondere auf Aussagen der Bibel, wie ich die auch schon genannt habe, wenn ein Geist nicht bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, also wirklich Mensch war, dann ist er nicht von Gott. Oder wo Paulus sagt, wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Oder wo Johannes sagt, das Licht kam in die Finsternis. Oder das Wort wurde Fleisch. All solche Sachen. Deshalb redet Johannes auch so viel vom Wort. Logos, das war ein zentraler Begriff für die Gnostiker. Und den benutzt er jetzt aber in dem Zusammenhang, sagt, dass Jesus war der Logos. Aber dieser Logos ist gleichzeitig auch der Schöpfer der Welt. Und der ist gleichzeitig auch irdisch, menschlich, fleischlich geworden. Und so musste man sich damit auseinandersetzen und hat diese Leute häufig als Gemeindezucht aus der Gemeinde ausgeschlossen. Dann darüber hat man hinaus als Kampf gegen die Gnosis hat man das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis formuliert, sozusagen, dass man mal eine Kurzform haben konnte, was glaubst du? Da musste man nicht die ganze Bibel vorlesen, sondern konnte sagen, ich glaube an, und dann, weiß nicht, ob ihr das auswendig könnt, apostolische Glaubensbekenntnis, das sind ja die wichtigsten Sachen des christlichen Glaubens drin. Eine Art Kurzdogmatik, die man auswendig lernen kann, und die sollte ein Unterscheidungsmerkmal sein. Bist du Gnostiker oder bist du jetzt wirklich Christ? Und dann hat man als drittes auch noch den Kanon des Neuen Testaments zusammengefasst, um zu sagen, das sind die Schriften, die wirklich von Jesus sind. Und die anderen sind falsch und die müssen abgelehnt werden. Also das sind jetzt diese Auseinandersetzungen, das ist dieser Kampf, in der die Christen gewesen sind. Und die Gnosis flaute so ab im 3., 4. Jahrhundert. Da war dieser Zeitgeist der Gnosis zu Ende. Und bis heute müssen wir uns damit ja auseinandersetzen. Und Gnostiker sind auch so welche, die sagen, weil sie den Geist betonen, die reden von spirituellen Erfahrungen. Die reden davon, dass sie mit Gott sprechen. Ich habe euch von dem Herrn Walsh dieses Buch genannt, Gespräche mit Gott. Er behauptet darin allen Ernstes, dass er persönlich mit Gott gesprochen hat. Es gibt andere Esoteriker, die sagen, dass sie regelmäßig mit Engeln verkehren und mit ihnen sprechen. Und dann Engelbotschaften weitergeben. Es gibt Leute, die Prophetien empfangen, wie zum Beispiel so neugnostische Gruppen, wie eben das universelle Leben in Würzburg und sowas. Nicht? Die haben Propheten, die mit Gott sprechen. Sie erleben Wunder, Heilungen und so etwas, was wir manchmal von der charismatischen Bewegung hören. Da sehen wir ganz fast deckungsgleiche Überschneidungen. Und das macht es dann natürlich gefährlich. Sie reden vom selben Christus, sie nennen Bibelverse, sie nennen sich fromm, so wie auch der Dan Brown sagt, dass er Christ ist, obwohl er eigentlich, wenn wir ihn jetzt zuordnen würde, viel eher zu diesen Gnostikern gehört. Und so ist es für uns auch wichtig, vielleicht davon zu lernen, wie geht man damit um? Wie reagiert man darauf? Worauf kann man sich dabei berufen? Da merken wir es auch eine ganz ähnliche Entwicklung, ja. Die würde ich eher zur Volksreligiosität, zur katholischen Volksreligiosität zählen. Die haben eigentlich nicht den Anspruch einer Vergeistigung oder eines höheren Christseins oder eines Dualismus, also mit den zwei Göttern. Also die haben eigentlich nicht diese ganzen dogmatischen Hintergründe der Gnosis. Die würde ich zum Volksreligiosität erzählen. Wir können uns jetzt natürlich darüber versuchen zu unterhalten, sind das okkulte Erscheinungen? Sind das zum Teil auch betrügerische Erscheinungen? Oder sind das wirklich welche von Gott? Ich persönlich würde eher die Antwort geben, zum Teil sind es betrügerische Erscheinungen, die nicht mal von der katholischen Kirche anerkannt werden. Also die katholische Kirche erkennt ja lange nicht alle der Marienerscheinungen an. Also ich habe ein dickes Buch von einem Hirzberger, oder so heißt der, da sind mehrere hundert Marienerscheinungen der letzten Jahre zusammengefasst und von denen wird nur ein ganz kleiner Teil von der katholischen Kirche anerkannt. Viele sind halt so im grauen Bereich, so von Scharlatanerie, von Volksreligiosität, von Aberglauben und da wendet sich die Kirche auch deutlich dagegen. Aber selbst bei denen, die von der katholischen Kirche anerkannt werden, habe ich große Bedenken aufgrund des Inhalts. Denn da sagt ja Paulus, ich habe es schon zitiert, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt, wir könnten auch sagen, selbst wenn eine Maria vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, dann ist sie verflucht. Und wenn diese Maria betet, ihr müsst nur fleißig den Rosenkranz beten, um dann zu Gott zu kommen, dann wissen wir ziemlich deutlich, das widerspricht dem Neuen Testament. Also kann das nicht von Gott sein. Also hier ist das inhaltliche Prüfkriterium. Aber die meisten dieser Marienerscheinungen, die sind eher in diesem grauen Bereich, der auch von der Kirche abgelehnt wird. Ja. Aber Esoterik finden wir eben in diesen verschiedenen alternativen Heilmethoden, finden wir in verschiedenen Meditationspraktiken, finden wir in verschiedenen sektiererischen Gruppierungen und finden wir teilweise auch in dem Zeitgeist, in dem wir leben. Und da merken wir wieder ganz aktuell, wir sind da auf einer ganz ähnlichen Ebene. Ja. Eigentlich würde ich euch auch gerne noch ein paar andere Sachen damit hineinnehmen. Vielleicht schließe ich damit ab. Das ist doch eine ganz schöne Sache. Wie haben die Christen damals gestanden zu dem Alltagsleben? Und zwar was wollte ich euch denn hier lesen? Und zwar eigentlich über die Frauen. Ich wollte euch das lesen über den Putz der Frauen. So, das fand ich ganz schön, nicht? Aber das finde ich im Moment nicht. Vielleicht lese ich euch hier ein anderes Stückchen vor, und zwar, wie sind sie umgegangen mit dem öffentlichen Leben? Danach schließe ich dann ab. Also über den Putz der Frauen, da schreibt dann zum Beispiel Tertullian sehr einfühlsam und beschreibt, wie auch die Frauen der damaligen Zeit sich ganz nach den Moden ihrer Umgebung gerichtet haben. Und da gab es beispielsweise so eine Übung, die meisten Frauen im Mittelmeer, die hatten ja dunkle Haare. Und da war es ganz modern, helle Haare zu haben. Und dann haben sie zum Beispiel Taubendreck in die Haare geschmiert, damit sie blonde Haare bekamen. Und da gab es alle möglichen Arten, wie man sich geschminkt hat, wie man sich Locken in die Haare hineingemacht hat, wie man sich natürlich auch behängt hat mit allen möglichen anderen Sachen und viel Zeit verwendet hat für die Äußerlichkeit. Und dann so Tertullian, der konnte das so richtig gut, so sich so satirisch, könnte man fast, darüber etwas lustig zu machen, wie das auch in der christlichen Gemeinde um sich gegriffen hat. Und das fand ich so schön zu lesen. Bei manchen Dingen habe ich gedacht, das könnte man tatsächlich manchmal heute auch vorlesen. Natürlich nicht hier in der Freizeit, das ist ja klar. Ihr seid ja alle hier eher etwas underdressed, könnte man dann sagen. Aber es gibt dann ja schon manche Gemeinden, in denen das durchaus seine Gültigkeit hätte. Nun, also, ich lese euch hier einmal etwas vor über den Umgang ja. Ja, gut, das hier. Da
Danach lasse ich euch dann gerne gehen. Ja. Also, wem soll man sich nun anschließen? Den Gerechten, antwortet er wieder allegorisch, denn jedes Tier, das gespaltene Klauen hat und wiederkäut, ist rein, weil die gespaltene Klaue die Gerechtigkeit mit ausreichender Waagschale und so weiter und so weiter. Das hier überspringe ich mal ein bisschen, das ist, glaube ich nicht. Ja. Also, dann geht er hier weiter. Daher wird uns der Erzieher auch nicht zu den Schauspielen führen. Und nicht ohne Berechtigung könnte man die Stadien, also da wo Sport beschrieben wird, und die Theater ein Sitz des Verderbens nennen. Denn auch hier ist eine schlimme Ratsversammlung wie einst gegen den Gerechten. Deswegen wird die gegen ihn gerichtete Versammlung verflucht. Voll sind ja jene Zusammenkünfte von mannigfaltiger Unordnung und frevelhaften Taten. Und die Gelegenheit des Zusammenkommens bietet den Anlass für ungebührliches Verhalten, indem Männer und Frauen bunt durcheinandergewürfelt zusammentreffen, um sich einander anzusehen. Schon in dieser Hinsicht ist eine solche Versammlung eine frivole Sache. Denn infolge der lüsternden Blicke werden die Begierden erhitzt. Und da die Augen sich der erstrebten Muße hingeben können, gewöhnen sie sich daran, die Leute in ihrer Nähe unverfrorener anzublicken und einfach so die erotischen Begierden an und entfachen so die erotischen Begierden an. Verboten seien mithin auch die Schauspiele und Darbietungen zum Zuhören, die voll von dummen Witzen und viel blöden Geschwätz sind. Denn welche Handlung ist so schändlich, dass man sie nicht in den Theatern zeige? Welches Wort ist so schamlos, dass die Possenreißer es nicht aussprechen würden? Diejenigen aber, welche die von solchen Leuten gebotene schlimme Dinge genießen, ahmen das bildlich Dargestellte zu Hause sichtbar nach. Andere aber dürfen diejenigen, die gegenüber diesen Dingen hart und unempfindlich bleiben, wohl niemals leichtfertige Genüsse verfallen. Denn wenn man sagen wird, dass man die Schauspiele wegen der Belustigung zur Freude des Herzens hinnehmen müsse, so könnte ich wohl sagen, dass die Städte nicht vernünftig handeln, in denen solche das Spiel mit verbissenem Ernst betrieben wird. Denn keine Spielereien mehr sind die protzigen Umtriebe, die so erbarmungslos sind, dass sie den Tod bringen. Aber auch das eifrige Streben nach nichtigen Dingen und das unvernünftige Geltungsbedürfnis und dazu die leichtfertige Verschwendung des Vermögens und auch die dabei entstehenden Unruhen sind gewiss keine Spielereien mehr. Also hier geht es sozusagen um die Freizeitvergnügung, das Freizeitverhalten. Damals hatte man ja keinen Fernseher zu Hause oder kein Video oder Internet oder sonst was, sondern musste man dann ins Theater gehen oder eben zu sportlichen Veranstaltungen. Und hier ist einmal ein Blick von einem der damaligen Christen auf diese Veranstaltung und da sagt er in verschiedenen Punkten, das ist aber ein Problem. Erstmal ist das Problem, die Leute legen sehr viel Wert auf das Äußerliche und es verführt dazu, weil man sich so hergemacht hat, dass man auch auf falsche Gedanken gebracht wird. Das ist ja heute, wenn ihr mal an einem deutschen Badestrand irgendwo an der Nordsee entlang geht, das ist ja für einen Mann gar nicht ganz einfach, da überhaupt noch wohin zu schauen, dass du nicht verführt wirst, irgendeine halb bekleidete Frau noch da zu sehen. Nicht? Das ist das, was er damit meint. Also hier werden Gedanken falsch entfacht. Es ist ja heute kaum noch möglich, dass du irgendeinen Spielfilm siehst, wo nicht eine Entkleidungsszene kommt oder wo nicht die Leute im Bett sich herumwälzen, um miteinander zu schlafen. Wo ja wieder die Frage ist, ist das denn für einen Christen normal? Wenn wir da nichts mehr bei empfinden, sind wir vielleicht etwas schon zu abgestumpft gegenüber Sexualität, wie die Bibel sie sieht. Das ist das, was er hier sagen will. Dann sagt er auch, vieles, was man da sieht, ahmt man zu Hause nach. Das fällt uns wahrscheinlich insbesondere bei den Kindern auf, nicht? Die Kinder, die irgendeinen coolen Spruch hören und den zu Hause nachahmen. Ein Verhalten, was weiß ich, sehen sie einen Kung-Fu-Film und springen dann auf dem Schulhof genauso rum, wie der im Film das gemacht hat. Oder irgendwelche coole Sprüche zu übernehmen, nicht? Wie Humphrey Bogart das dann sagt, schau mir in die Augen, Kleines, oder so. Zugegebenermaßen ist nicht gerade der neueste Film, nicht? Das ist ja, glaube ich, in Casablanca und so. Aber immerhin, solche Sachen bleiben dann irgendwie in Erinnerung, nicht? Und werden dann, oder hier, wie ist das da, Hasta la Vista, nicht? Oder so ist das hier nicht bei irgendwie mit dem, wie heißt der hier, Schwarzenegger oder sowas hier, nicht? Oder solche Sachen, ne? Also, und da merken wir, das prägt, das bleibt in Erinnerung, manchmal ahmen wir dem nach, zumindest denken wir dem nach, und da sagt er, das ist doch schlecht. Und da sagt er, die Possenreißer,
Denkt heute mal so an die diese Soap Operas, nicht? Oder diese Fortsetzungsreihen aller gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so etwas. Tatsächlich muss man sagen, nichts, was Unzucht angeht, kommt da nicht vor. Nichts, worüber man spotten könnte, wird dabei ausgelassen. Selbst bei solchen Leuten vielleicht von etwas höherem Niveau wie Harald Schmidt oder so etwas, nicht? Aber im Grunde genommen geht es ja auch darum, sich über andere lustig zu machen, über alles herzuziehen, natürlich auch über den Glauben. Eigentlich keine christliche Vorgehensweise, was wir hier sagen. Und dann sagt er, wenn das so ist, ja, warum schaut ihr euch denn das dann an? Warum geht ihr denn dann dahin? Und ich denke, das ist ja zumindest eine berechtigte Frage. Nicht, damit ihr mich falsch versteht. Damit will ich jetzt nicht sagen, ihr müsst euren Fernseher sofort abschaffen. Ihr dürft ihn doch eine Zeit lang im Keller aufheben, nicht? Ja. Nein, das nicht. Aber ich will einfach sagen, diese Sensibilität, die die Christen damals gehabt haben, die sollte uns zumindest herausfordern, sind wir nicht vielleicht in manchen Punkten etwas zu lasch oder etwas zu wenig empfindlich? Ist unser Gewissen vielleicht etwas zu breit getreten dabei? So will ich eher sagen, nicht? Gut, ich habe ja euch versprochen, dass ich jetzt Schluss mache und ich glaube auch, dass ich sonst Ärger mit Joachim bekomme, wenn ich es nicht tue. Also werde ich das jetzt lieber da das Schlusswort sprechen und da werde ich einfach mal mit euch beten. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein paar andere Sachen wieder neu kennengelernt von den ersten Christen, seid durch ein paar Dinge herausgefordert worden von diesen ersten Christen und wir werden dann ja noch ein bisschen hören, bleiben nicht bei den ersten drei Jahrhunderten stehen, wir wollen uns ja noch ein bisschen in die Gegenwart vorarbeiten. Ich bete noch zum Abschluss mit euch. Herr Jesus, vielen Dank für diese Christen, denen du solch einen Mut gegeben hast, mit diesen vielfältigen Widerständen, mit denen sie zu kämpfen gehabt haben, denen zu bestehen. Dass du auch die Christen hast überleben lassen, dass sie nicht ausgerottet worden sind, sondern dass du dich als derjenige erwiesen hast, der viele von ihnen hat überleben lassen. Der schließlich sogar dafür gesorgt hat, dass selbst der Kaiser des Römischen Reiches erkannt hat, das, was in der Bibel steht, ist Wahrheit. Es ist sinnlos, Christen zu verfolgen, weil das, was in der Bibel steht, wahr ist. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute die Augen öffnest, gerade für Christen in anderen Ländern, die auch heute verfolgt werden. Die sterben aufgrund dessen, weil sie Christen sind. Dass wir an sie denken, dass wir für sie einstehen können, dass du uns zeigst, wie wir sie unterstützen und ihnen helfen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns sensibilisierst dafür, wo auch in Deutschland eine kritische Stimmung gegenüber dem christlichen Glauben entsteht, dass wir auch da Farbe bekennen, dass wir da unsere Stellung beziehen und dass du uns den Mut gibst, nicht irgendwelche Kompromisse einzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns herausforderst, da wo es nötig ist, zu handeln, wie die ersten Christen gehandelt haben. Konsequent zu sein, in dem, wo sie sich sozial engagiert haben, in dem, wo sie öffentlich sich eingelassen haben mit ihren Gegnern, um ihnen zu zeigen, dass das, was sie ihnen vorwerfen, falsch ist. Da, wo sie Stellung bezogen haben gegen eine esoterische Verfälschung des christlichen Glaubens, da, wo sie deutlich Stellung bezogen haben gegenüber der Freizeitgestaltung und den Angeboten der damaligen Zeit, zeigte uns, wie wir handeln müssen und gibt uns die Kraft, das dann auch zu tun. Geh du mit uns in diesen Abend und schenke uns einen erholsamen Schlaf. Danke dafür. Amen. Gut, wer hier noch weiter lesen will, ich lasse die Sachen immer hier liegen und dann euch einen schönen Abend und noch gute Gespräche. Bis morgen.